Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es freut mich, dass Sie am Abend von einem langen Wochenende, einem schönen ersten Sommerabend, trotzdem zu uns gekommen sind. Wir haben heute ein sehr wichtiges und gutes Thema, nämlich die Aorta als Organ. Ich möchte einmal vorstellen, zu meiner Linken sitzt der Herr Professor Martin Czerny. Er hat seine Ausbildung beim Professor Wollen in Wien erhalten und über Stationen in Bern und Zürich ist er schließlich Leiter der Universitätsklinik Freiburg in Deutschland geworden. Vor wie vielen Jahren?
Vor drei Jahren
schon. Und der Martin Czerny und ich, mein Name ist Martin Grabenwöger, ich bin Leiter der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie in der Klinik Floridsdorf, besser bekannt als Krankenhaus Nord. Und dort, und wir zwei haben eben als Chairman die neuen Aorten-Guidelines verfasst mit einem großen internationalen Kollegium. Und der Martin, das war wirklich seine Idee, ich gebe immer zu, es war nicht meine Idee. Warum eigentlich die Aorta ist ein Organ? Ja, weil, was ist ein Organ? Das wirst du dann erklären. Und das hat dem Ganzen noch mehr Bedeutung gegeben und diese Guidelines haben hunderte von Empfehlungen und ganz viele konkrete Anweisungen oder Empfehlungen für Kollegen, wie und wann man operieren soll. Aber den größten Aufschrei gab es, weil wir die Aorta als Organ genannt haben. Das hat den meisten medialen, auch bei anderen Fachkollegen, einen ganz großen Rumor gemacht. Wir haben ganz viel natürlich, wir könnten das ganze Kongress, wenn über die Aorta abgehalten, wir werden das, sollen das hier in 1,5 Stunden abführen. Darum werde ich jetzt schon still sein und bitte den Martin Czerny über die Guidelines, die Aorta als Organ, über die Guidelines berichten. Bitte, Martin.
Sehr gern, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich wahnsinnig über die Einladung, vor allem auch nicht nur, weil ich wieder mit euch hier zusammen bin, sondern weil auch dieses Gebäude uns allen in unserer persönlichen Historie mit auf den Weg gegeben hat, weil wir haben uns gerade vorher auch darüber unterhalten, dass wir vor 30 Jahren hier viel herumgeturnt sind und für unseren ehemaligen Chef hier, als es noch kein Internet gab und auch sozusagen, wenn Arbeiten im AKH in der Bibliothek nicht vorhanden waren, wir hier im Keller und im Dach herumgeturnt sind, um das alles herauszukopieren. Und das sind sehr schöne Erinnerungen. Ich freue mich in den nächsten Minuten mit Ihnen einige Gedanken, respektive einige Punkte aus den gegenwärtigen Leitlinien heraus greifen zu können. Und wie gesagt, einer der wesentlichsten Punkte, der Martin hat es schon angesprochen, ist, dass die Aorta seit gut einem Jahr jetzt Organstatus erhalten hat. Wenn man sich die biologische oder die Definition eines Organs in der Biologie anschaut, ist das relativ simpel. Es ist eine Kombination an Gewebekomponenten, die letztlich eine spezifische vitale Aufgabe in einem lebenden Organismus erfüllen. Und viel besser könnte man die Aorta nicht beschreiben, weil sie ist für den Windkessel-Effekt zuständig, sie hat Barorezeptoren, sie ist an der Hormonproduktion des NO beteiligt und die Aortenwand hat auch ihren eigenen Stoffwechsel, weil sonst gäbe es keine hereditären Bindegewebserkrankungen. Und alle diese Komponenten rechtfertigen die Bezeichnung der Aorta als ein Organ. Wenn Sie sozusagen auch Ihren eigenen Berufsweg rückverfolgen, werden Sie sich wahrscheinlich daran erinnern, dass Aortenerkrankungen vor 20, 30 Jahren sehr seltene Komponenten waren, respektive auch diejenigen, die in der Herz- oder Gefäßmedizin gearbeitet haben, das vielleicht nur als Randkomponente miterlebt haben. Mittlerweile haben Inzidenz und Prävalenz von Aortenerkrankungen in einem Maße zugenommen, dass sie in spezialisierten Abteilungen oder Häusern bis zu 30% des Gesamtvolumens einnehmen. Nur, dass man sich da eine Vorstellung machen kann, wenn Sie jetzt sämtliche Aortensegmente zusammenfassend betrachten und sämtliche akuten und chronischen Aortensyndrome numerisch aufsummieren, dann kommen Sie auf dieselbe Inzidenz wie die Aortenklappenstenose. Also in Wirklichkeit eine enorm häufige Erkrankung und nicht was Seltenes. Und wenn Sie es im Vergleich zur KHK sehen, dann haben Inzidenz und Prävalenz der Aortenerkrankungen bereits die Hälfte der Inzidenz der KHK erreicht. Das heißt in anderen Worten, das ist keine seltene Erkrankung, sondern in der Kombination aller Segmente und akuter und chronischer Aortensyndrome ist das etwas sehr Häufiges. Das heißt in anderen Worten, die Aortenmedizin ist systemrelevant geworden und dementsprechend braucht es auch Strukturen im Gesundheitswesen, die das adäquat widerspiegeln. Und deswegen geben die Leitlinien auch einige sehr klare Empfehlungen. Die Zentren, Bundesländern, Ländern, Regionen helfen sollen, Aortenmedizin auch mit Struktur zu hinterlegen. Die nächste wesentliche Komponente ist, dass man eine gemeinsame Sprache spricht. Dazu braucht es einheitliche Klassifikationen, Scores und Definitionen der Grunderkrankung. Ich habe hier eine wesentliche Komponente herausgenommen. Das ist, wie sprechen wir über die akute Aortendissektion? Und Sie alle werden wissen, es gibt die Typ-A-Dissektion, die involviert die Aorta ascendens. Dann gibt es die Typ-B-Dissektion, die involviert die Aorta descendens. Und dann gibt es noch einen, gibt sozusagen dazwischen noch Subtypen. Aber wie lässt sich das in eine einheitliche Nomenklatur fassen? Und dazu gibt es die sogenannte TEM-Klassifikation. Woher kommt das? Sie alle wissen, dass die TNM-Klassifikation aus der Onkologie mittlerweile seit 78 Jahren existiert. Jeder verwendet sie, jeder kennt sie, sie ist wahnsinnig pragmatisch und letztlich passt sie zum Gros der Tumorerkrankungen. Und es haben sich einige Menschen vor einigen Jahren zusammengesetzt, um sozusagen dieses TNM-Prinzip auf die Aorta zu übertragen. Und das ist herausgekommen. T ist der Typ, das heißt Typ-A-Dissektion involviert die Aorta ascendens, Typ-B-Dissektion involviert die Aorta descendens und dann gibt es noch den Bogen-Subtyp, die Non-A-Non-B-Dissektion, die den Bogen mit involviert. E steht für die Lokalisation des primären Einrisses, also dort, wo sozusagen die Aortenpathologie beginnt. Das kann im aufsteigenden Teil sein, das kann im Bogen sein, das kann weiter distal sein. Und dann das M steht für die Malperfusion. Die Malperfusion ist, wenn Sie so wollen, die Metastase der akuten Aortendissektion. Und die kann entweder nicht vorhanden sein oder die Herzkranzgefäße involvieren, dann ist das M1. M2, wenn es den Aortenbogen involviert, also Kopf-Hals-Gefäße, oder M3, wenn das nachgeschaltete Organe involviert, Rückenmark, Leber, also Oberbauch, Darm, Nieren und Extremitäten. Im Prinzip, diese Klassifikation geht 0 bis 3. Kleiner Hinweis für alle diejenigen, die noch planen, Klassifikationen zu entwickeln, bitte nie mehr als 3, weil da können die Leute dann nicht mehr weiterzählen. Also bei 4 und 5 wird es so schwierig. Deswegen, wenn Sie eine Klassifikation entwickeln, 0 bis 3 ist genau richtig. Und dann auf der rechten Seite noch einen Score, der den Chirurgen sehr hilft. Das ist der sogenannte Gerada-Score. Das steht für German Registry for Acute Type A Aortic Dissection. Und Sie können anhand dieser sehr leicht klinisch und CT-grafisch zu evaluierenden Parameter schon in der Notfallaufnahme eine klare Einschätzung der 30-Tages-Letalität dieser Patienten geben und auch schon dadurch eine Therapieeinschätzung geben. Eine wesentliche Komponente, die Sie hier auf der rechten Seite sehen, ist auch, dass wir von der semi-quantitativen Beschreibung von der Ausdehnung von Aortenerkrankungen und auch des Ausmaßes der Reparatur mittlerweile zu einer Klassifikation gekommen sind, die 11 Segmente umfasst. 0 ist Wurzel Aszendens und dann geht es mit 1, 2, 3, viele weiter bis 11, das ist Arteria Iliaca Externa. Und in dieser Beschreibung kann man sowohl Ausmaß der Erkrankung als auch letztlich Ausmaß der Korrektur sehr klar und letztlich auch eingrenzend und inklusiv beschreiben. Wenn Sie einen erwachsenen herzchirurgischen Fokus haben, dann sind Erkrankungen der Aortenwurzel und der Aorta ascendens diejenige Gruppe, mit denen Sie am häufigsten sein werden. Und insofern haben die Leitlinien auch einen sehr großen Fokus auf diese proximalen thorakalen Aortenpathologien gelegt. Und früher hat man das im Wesentlichen als Wurzel- oder Aszendenzaneurysma bezeichnet. Mittlerweile gehen wir hier sehr ins Detail, beschreiben die Morphologie der Aortenwurzel. Wir beschreiben das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des sinotubulären Übergangs und letztlich auch die Aortenbogenbeteiligung. Die embryologischen Gründe, die das hat, beschreiben wir dann noch ein bisschen später. Wenn Sie die Aortenwurzel jetzt im Detail anschauen, dann ist eine ganz wesentliche Entscheidungskomponente, wie die Kuspidi der Aortenklappe ist. Ist die Klappe tricuspid angelegt oder ist sie bicuspid angelegt? Und die isolierte bicuspide Aortenklappe gibt es in Wirklichkeit nicht, sondern die Grunderkrankung, wie wir sie heute verstehen, nennt sich bicuspide Aortopathie. Die hat valvuläre Komponenten, die hat aortale Komponenten, die kann morphologisch auch gar keine aortalen Komponenten haben. Sie wissen es aber, wenn Sie die Textur dieses Gewebes sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes begreifen. Bicuspide Aortopathien, selbst bei normalen Aortendurchmessern, sind von der Textur wesentlich fragiler als das Tricuspide oder Aorten bei Tricuspiden Grunderkrankungen sind. Eine ganz wesentliche Komponente sehen Sie links unten im Bild. Wir haben in der Zwischenzeit gelernt, dass die Aortenlänge eine ganz entscheidende Mitkomponente beim Entstehen akuter Typ-A-Dissektionen ist. Woher kommt diese Beobachtung? Wenn Sie diejenigen von Ihnen, die mal in der Herzchirurgie gearbeitet haben, werden wissen, wenn Sie eine Aortenklappe operieren und das Perikard eröffnen, sehen Sie Herz und ein bisschen Aorta. Wenn Sie eine koronare Herzkrankheit operieren und Bypässe anlegen wollen und das Perikard eröffnen, sehen Sie Herz und ein bisschen Aorta. Wenn Sie eine Typ-A-Dissektion operieren und das Perikard eröffnen, sehen Sie nur Aorta und kein Herz. Weil die Aortenlänge, die bei den Typ-A-Dissektionen immer ausgeprägt ist und 11 cm ist hier die Grenze, drückt die Herzbasis richtig auf Zwerchfellhöhe hinunter. Und aus dieser klinischen Beobachtung heraus sind größere Untersuchungen entstanden, die letztlich nachgewiesen haben, dass eine Aortenlänge über 11 cm ein ganz klar höheres Risiko für akute Typ-A-Dissektionen hat. Und das hat dazu geführt, die Länge als Komponente in die Entscheidungsfindung mit einfließen zu lassen. Das heißt jetzt nicht, dass jemand, der eine elongierte Aorta hat, per se eine Operationsindikation hat, aber eben die Aortenlänge als solche eine Mitentscheidungskomponente bei grenzwertigen Durchmessern ist, bei Aortenbogenanomalien ist, also zum Beispiel bei isoliert abgehenden Vertebralgefäßen, bei einem Truncus bicaroticus, bei einer bicuspiden Aortopathie, wo sozusagen dann auch bei einem Durchmesser von, ich sage jetzt einmal plakativ 4,8 cm, schon einmal aufgrund der elongierten Aorta eine frühe Operationsindikation gestellt werden kann. Das ist hier ein Video, das sozusagen ein bisschen eine erweiterte Aortenwurzel hier noch beschreibt. Und hier wird noch ein bisschen herausgearbeitet, weil wir ja sehr darauf bedacht sind, im Rahmen dieser Operationen Aortenklappen erhaltende Eingriffe durchzuführen. Es gibt dann immer wieder auch sehr gute Gründe, die Klappe zu ersetzen, gerade wenn sozusagen schon Strukturkomponenten an der Aortenklappe vorhanden sind, die dann ein längerfristiges Ergebnis oder ein längerfristiges gutes Ergebnis nicht unbedingt wahrscheinlich erscheinen lassen, dann würden Sie, wie das hier gezeigt ist, zum Beispiel einen Aortenwurzelersatz machen, wo Sie den natürlichen Sinus Valsalvae auch mit einer Prothese nachahmen. Das sind hier für diejenigen von Ihnen, die an dem Thema weiter interessiert sind, können Sie über die Homepages unserer beiden Fachgesellschaften, der Europäischen Gesellschaft für Herz-Thorax-Chirurgie und der Nordamerikanischen Gesellschaft, diese Empfehlungen, die alles das, was wir sozusagen jetzt hier im Narrativ wiedergeben, detailliert noch einmal auflisten, herunterladen und sich sozusagen in das Ganze noch ein bisschen tiefer einlesen. Im Prinzip, wenn Sie Therapie Optionen weiterentwickeln, geht das immer auch mit einer erhöhten Inzidenz an Kollateralien einher. Das war in der Medizin immer so, das wird immer so sein. Wichtig ist es, so gut es geht, zu antizipieren und dann auch diese Komplikationen in eine einheitliche Nomenklatur zu fassen. Und bei der endovaskulären Aortenmedizin ist unser Hauptthema oder sind unser Hauptthema sogenannte Endoleckagen. Das bedeutet persistierende oder rezidivierende Perfusionen der jeweiligen Läsion, das kann ein Aneurysma sein, das kann ein penetrierendes Ulkus sein, zu einem frühen oder späteren Zeitpunkt. Mittlerweile haben wir 5 Gruppen an Endoleckagen, die müssen Sie sich nicht alle im Detail merken. Wichtig ist, dass Sie sich die Typ 1.1 Endoleckagen merken, das bedeutet proximale oder distale Re- oder Restperfusion einer Läsion, und die Typ 3 Endoleckagen, das bedeutet, dass wenn zumindest 2 Prothesen implantiert sind, eine Graft-Graft-Diskonnektionsleckage besteht. Das sind klare Indikationen zu einer Weiterbehandlung oder eben erneuten Behandlung. Die anderen Endoleckagen kann man zumeist zur Kenntnis nehmen. Die Leitlinien haben sich auch sehr im Detail mit traumatischen Aortenläsionen auseinandergesetzt und einer sehr seltenen Erkrankung, die selbst in hochspezialisierten Zentren durchaus die Ausnahme ist, nämlich dem sogenannten Comerell-Divertikel, also das zumeist mit einer Arteria lusoria kombiniert ist, also mit einem aberrand abgehenden linken Arteria subclavia. Und hier ist auch sozusagen im Detail beschrieben, ab welchem Durchmesser das zu behandeln ist und vor allem auch, wie das gemessen werden soll, was immer eher sozusagen das Thema war als der Umstand, dass es überhaupt behandelt gehört. Hier ein Kapitel, mit dem sich der Professor Grabenbürger ganz intensiv auseinandergesetzt hat. Das ist jetzt sehr chirurgisch. Das wird, denke ich, in deinem Vortrag, Martin, auch noch einmal ein bisschen kommen. Da geht es darum, welche Körpertemperatur wir wählen, wenn wir am Aortenbogen, der blutleer sein muss, damit wir den Aortenbogen adäquat adressieren können, auf welche Körperkerntemperatur wir abkühlen, um nachgeschaltete Organe und Organsysteme, Rückenmark, Oberbauch, Nieren, Extremitäten dadurch zu schützen. Das Gehirn selber wird immer mit einer selektiven Blutperfusion versorgt. Und hier sind sozusagen noch die Details der Empfehlungen für diese selektiven Perfusionskomponenten am Aortenbogen. Die Leitlinien, also Behandlung ist die eine Komponente, was davor kommt, und die mindestens genauso wesentliche Komponente ist die akkurate Indikationsstellung, und dementsprechend geben die Leitlinien auch sehr im Detail Auskunft, welche diagnostische Modalität gewählt werden soll. Das bleibt bei der Aorta im Wesentlichen in jedem Segment die Computertomographie, wobei die Aortenwurzel im Ultraschall funktional wesentlich besser zu beurteilen ist, aber was die Durchmesser betrifft, bleibt das CT der Goldstandard, und da gab es bis jetzt auch immer so ein bisschen Diskrepanz zwischen den echokardiographischen Gesellschaften, den radiologischen Gesellschaften und den Chirurgen. Soll man die Aortenwand mitmessen oder soll man es nicht? Grundsätzlich, und das war ein breiter Konsens, wir sprechen über Aortenerkrankungen. Das sind nicht Erkrankungen des Lumens, sondern das sind Erkrankungen der Wand, und dementsprechend gehört die Wand mitgemessen. So schaut es aus. Und wenn Sie sozusagen gerade bei Eingriffen am Aortenbogen sich hier ins Detail gehen, dann ist auch die Offenheit des Circulus Vilisi eine ganz entscheidende Komponente. Sie werden das möglicherweise wissen, dass bis zu 70% aller Circuli Vilisi nicht geschlossen sind. Und gerade wenn Sie extensivere Eingriffe am Aortenbogen, vor allem offenchirurgisch, vornehmen, ist die selektive Blutperfusion des Gehirns eine ganz entscheidende Komponente zur Schlaganfallsvermeidung. Und dazu müssen Sie wissen, ob der Zirkel geschlossen ist oder nicht, weil das einen ganz entscheidenden Einfluss auf Ihre Perfusionsstrategie hat. Das ist ein wunderschönes Video, mit dem ich seit ungefähr 20 Jahren hausieren gehe. Das ist von dir, Martin, das du damals noch in Hitzing aufgenommen hast, glaube ich, war das. Und zwar, das soll Ihnen zeigen, was oder sozusagen welche Grunderkrankungen zu Aortenbogenaneurysmata führen können. Das ist ein Aortenbogen respektive ein Deszendenzaneurysma. Die Grunderkrankung hier ist aber Arteriosklerose, und Sie sehen hier sozusagen multiple penetrierende arteriosklerotische Ulzerationen, und man kann sich gut vorstellen, dass jede Form der Manipulation an dieser Aorta ein sehr hohes Risiko einer Embolisierung dieses Materials hat. Das heißt in anderen Worten, das können Sie am CT antizipieren, ob Aorten solche Ulzerationskomponenten haben. Und das hat auch einen ganz entscheidenden Einfluss auf unsere Behandlungsstrategie, weil jede Form der Übermanipulation hier einiges an Kollateralschaden auslösen kann. Das ist auch ein Aortenbogenaneurysma. Nur das ist ein Postdissektionsaneurysma, also in anderen Worten eine dilatative Arteriopathie. Sie sehen hier eine wunderschön glatte Intima, kein Stäubchen an Arteriosklerose, also in anderen Worten, egal wie Sie diesen Patienten behandeln, da gibt es natürlich genug Behandlungspfade, die Sie da sozusagen beraten, aber egal ob kathetertechnisch oder offen, hier kann nichts embolisieren, weil diese Grunderkrankung nicht arteriosklerotisch ist. Und deswegen ist die Bildgebung am Anfang so entscheidend, und der Oberarzt Trinker wird uns da noch einiges dazu erzählen, weil Sie sozusagen anhand des CTs wirklich antizipieren können, was hier Ihnen vorgeht und dementsprechend auch, was zu erwarten ist und welche Behandlungsstrategie zum Schluss die richtige ist. Die Aortenwurzel hat hier sozusagen auch nochmal besonders Beachtung gefunden, weil Sie auch hier unterschiedlich messen können. Grundsätzlich geht es in jedem Aortensegment um den maximalen Querdurchmesser und deswegen ist auch hier die Empfehlung, von Sinus zu messen und nicht von Kommissur zu Sinus, weil diese Abstände zumeist geringer sind als die Sinusabstände. Vielleicht ein kurzes Wort zur Embryologie. Die Aorta kombiniert alle drei Keimblätter in sich. Das heißt, der linksventrikuläre Ausflusstrakt und der Sinus Valsalvae entspringen aus dem sekundären Herzfeld. Aszendens und Bogen bis zur linken Subclavia kommen aus der Neuralleiste und alles Nachgeschaltete ist Mesoderm. Und wenn Sie sozusagen diesen Blick haben, dann versteht man auch, warum Patienten mit Aszendensaneurysmen keine Deszendensaneurysmen kriegen und Patienten, die Subclavia-Läsionen haben, Läsionen des vierten Kiemenbogens haben. Das könnten wir jetzt ewig weiterspinnen. Aber sozusagen diesen embryologischen Blick auf das jeweilige Segment ist eine irrsinnige Hilfe zu verstehen, warum welches Segment mit welcher Komponente krank wird. Wenn wir jetzt die Aorta ein bisschen weiter runtergehen und auf das thorakale respektive thoracoabdominale oder die thoracoabdominalen Segmente fokussieren, haben wir auch hier einen Linksshift in Bezug auf die Durchmesser formuliert, und zwar insofern, Sie mögen sich noch erinnern, so vor 20, 25 Jahren war die Durchmessergrenze bei ungefähr 6 cm. Das ist jetzt auf 5,5 cm runtergegangen, erstens wegen des besseren Verständnisses der Grunderkrankung, andererseits aber eben auch, weil die Behandlungsoptionen und damit letztlich die Ergebnisse besser geworden sind. Und es gibt ja auch viele multisegmentale Aortenerkrankungen, die mehrere Behandlungsschritte erfordern. Und hier ist es mittlerweile durchaus auch legitim, bei Durchmessern unter 5,5 cm bereits mit der Behandlung zu beginnen, weil sehr häufig zwischen dem ersten, dem zweiten und durchaus mal einem dritten oder vierten Schritt auch Zeit brauchen, damit sich die Patienten erholen können. Und sozusagen im Laufe der Zeit hört das Wachstum ja nicht auf, sondern hat eben seine Kontinuität und das ist eben einer der Gründe, weswegen die Grenze heute bei 5,5 Zentimetern ist bei Multisegmentalität durchaus auch schon einmal darunter gesetzt und gesehen werden kann. Bezüglich der Behandlungsstrategien sind hier Flowcharts formuliert, wie die Typ-A-Dissektion behandelt werden soll und das ist alles, und da kommen wir jetzt zu dem zurück, was wir am Anfang gesagt haben, anhand dieser TEM-Klassifikation aufgebaut. Also Typ der Dissektion, Aszendens involvierend, also A, Deszendens involvierend B oder der Bogensubtyp als Non-A, Non-B-Dissektion und immer anhand der Lokalisation des primären Entries, also dort, wo der Initialschaden in der Aortenwand entstanden ist, danach richtet sich das Ausmaß der chirurgischen Korrektur. Und hier sozusagen noch einmal ein ganz wesentliches Detail in der Aortenmedizin. Wenn man das verstanden hat, hat man Dissektionsmedizin verstanden. Wenn Sie ein primäres Entry, völlig egal wo in der Aorta haben, dann breitet sich die Dissektion immer in beide Richtungen aus. Die geht nicht entlang des Blutstroms, die geht immer auch retrograd. Und das ist ein simples physikalisches Prinzip. Dadurch, dass oder wenn der Initialschaden gesetzt ist, dann ist der Widerstand in der Wand gleich nach oben und nach unten, unabhängig von der Blutflussrichtung. Und deswegen gibt es retrograde Dissektionen, deswegen fangen viele Typ-A-Dissektionen als Typ-B-Dissektionen in der Deszendenz an und breiten sich dann retrograd aus. Wenn man dieses Prinzip verstanden hat, dann hat man die Sektionsmedizin im Wesentlichen verstanden. Das ist nochmal eine Aortoskopie einer Typ-A-Dissektion, die ihr primäres Entry in der Aorta descendens hat. Also wie gesagt, wir sind hier auch im Kreislaufstillstand, die untere Körperhälfte ist blutleer und wir schauen mit einem Skop auf diese wunderschöne glatte Intima-Oberfläche. Typ-A-Dissektion und Arteriosklerose schließen sich nahezu aus, haben grundsätzlich nichts mit zusammen zu tun und hier sehen Sie ein schönes primäres Entry distal der linken Arteria subclavia. Hier sind dann noch die Empfehlungen im Detail, dadurch Sie nicht länger damit belangen. Wir haben diese Entscheidungsbäume auch für die Typ-B-Dissektion formuliert, die grundsätzlich, wenn sie unkompliziert ist, also in anderen Worten keine Ruptur hat, keine Organmalperfusion verursacht hat, konservativ behandelt werden kann. Viele dieser Patienten entwickeln aber über die Zeit Aneurysmen, die anhand einiger CT-grafisch einfach zu bestimmender Parameter antizipierbar sind. Und das ist einer der Gründe, warum viele dieser Patienten zu einem frühen Zeitpunkt kathetertechnisch behandelt werden, um diese späten Aneurysma-Formationen erst gar nicht entstehen zu lassen. Vielleicht zwei Komponenten, die hier anhand dieser rechtsseitigen Tabelle wesentlich sind. Das ist die Lokalisation des primären Entries, ob das auf der Aortenbogeninnenseite oder Außenseite ist, wobei die Innenseitenläsionen die gefährlicheren sind. Und der Abstand dieses primären Entries zur linken Arteria subclavia, wobei ein geringer Abstand immer mit einer erhöhten Inzidenz an Malperfusion respektive an Aneurysma-Formation vergesellschaftet ist. Hier sehen Sie ein transösophageales Echo eines Patienten mit so einer akuten Typ-B-Dissektion. Sie sehen, wie flexibel die Dissektionsmembran über den Herzzyklus ist. Sie sehen auch diese wunderschönen sichtbaren Intima-Media-Zylinder, die durch diesen Dissektionsprozess aus den thorakalen Segmentarterien herausgelöst sind und die Flexibilität der Membran über den Herzzyklus. Und hier nach Stentkraftbehandlung primäres Entry verschlossen, alles wunderbar. Sie sehen aber auch, dass diese Stentkrafts sehr rigide sind. Und Sie sehen, wenn Sie sich sozusagen vielleicht hier noch einmal vergegenwärtigen, wie flexibel die Dissektionsmembran über den Herzzyklus ist und wie flexibel die Wand ist und wie rigide das Ganze nach der Stentkraftimplantation ist, dann versteht man auch, dass es immer so ein gewisses Compliance-Mismatch zwischen diesen Prothesen und der Aortenwand gibt und wir uns sozusagen über Prothesen der nächsten Generation freuen, die dieses Compliance-Mismatch ausgleichen werden. Hier sozusagen noch dieser Aortenbogen-Subtyp, die Non-An- und B-Dissektion, das erfolgt sozusagen nach demselben Algorithmus, also Lokalisation des primären Entries und Abstand des primären Entries zur linken Arteria subclavia. Das soll sozusagen nur zusammenfassen, dass dieser Bogensubtyp eine eigene pathophysiologische Entität ist und sehr häufig eine frühe Behandlung braucht. Wir haben uns in den Leitlinien zu jedem chirurgischen Detail sozusagen, wenn Sie so wollen, ausgelassen, von der Aortenwurzel über die Aorta ascendens bis zum Aortenbogen. Hier eine wunderschöne Operation, die Sie nachher noch im Detail sehen werden. Das ist der Aortenbogenersatz in sogenannter Frozen Elephant Trunk Technik. Eine Operation, die heutzutage ein Routineeingriff in Aortenzentren ist und einen ganz wesentlichen Beitrag zu einer kompletten Korrektur des Aortenbogens mittlerweile leisten kann und dann sozusagen auch als Basis für sekundäre kathetertechnische Extensionen dient, wie Sie das hier sehen. Vorhin haben Sie die Prothese offen gesehen, hier sehen Sie es in Durchleuchtung und hier sehen Sie dann, wie kathetertechnisch eine Prothese eingebracht wird, die dann diese Frozen Elephant Trunk Prothese bis zum Zwerchfell verlängert. Hier sehen Sie, wie diese Prothese zur Entfaltung gebracht wird. Ich freue mich übrigens im Zuge dessen auch den Erfinder dieser Prothese hier begrüßen zu dürfen, den Michael Moore, der hier vorne sitzt, der diese Extensionsprothesen vor 20 Jahren designt hat und die mittlerweile weltweit eingesetzt werden. Wie gesagt, weiter geht es Richtung Aortenbogen, den Sie auch kathetertechnisch behandeln können. Da wird der Professor Grabenböger auch noch einiges im Detail dazu sagen. Und ich würde Ihnen sozusagen jetzt noch gerne ein bisschen was zu Transpositionsoperationen der Kopf-Hals-Gefäße sagen, die wir einsetzen, um sogenannte adäquate Landezonen für kathetertechnische Versorgung der Aorta descendens durchzuführen. Dieses Gefäß, das Sie jetzt gerade hier sehen, ist die linke Arteria subclavia. Sie sehen, das ist ein Riesengefäß. Vorhin haben Sie die linke Arteria vertebralis gesehen und das ist eine Operation, die nennt sich Carotis subclavia Transposition. Es wird die linke Subclavia in die Carotis communis transponiert, um im distalen Aortenbogen eine adäquate Landezone zu erreichen, um dann von transfemoral eine Stentkraftimplantation durchführen zu können. Hier eine Operation, die den Professor Grabenwöger und mich besonders verbindet, die sogenannte autologe Doppeltransposition der Kopf-Hals-Gefäße, wo Sie die linke Carotis communis am Aortenbogen absetzen, in den Truncus brachiocephalicus transponieren und die linke Arteria subclavia am Aortenbogen absetzen, um sie dann in die linke Carotis communis zu transponieren und damit noch proximaler im Aortenbogen kathetertechnisch basierte Prothesen einbringen zu können. Und das können Sie autolog machen oder Sie können das auch mit Gefäßprothesen machen, so wie Sie diese Prothese hier rechts unten im Bild sehen. Das ist sozusagen der Individualität, sind hier keine Grenzen gesetzt und je nach Lokalsituation, je nach Grunderkrankung, je nach Durchmesser der jeweiligen Gefäße wird das eine oder andere Verfahren gewählt. Und wie gesagt, Sie können auch den Aortenbogen komplett kathetertechnisch versorgen, wo Sie eine Hauptprothese transfemoral einbringen und dann über die Kopf-Hals-Gefäße Extensionen einbringen, um dann zu dieser Prothese komplett dicht abschließen zu können. Mit den Empfehlungen lasse ich Sie wieder in Ruhe. Für diejenigen, die Freude daran haben, können sich das jederzeit eben über die Homepages herunterladen. Noch ein paar Worte zur thoracoabdominalen Aorta, wo die klassische Chirurgie weiterhin eine ganz entscheidende Rolle spielt, neben den mittlerweile vielfältigen kathetertechnischen endovaskulären Verfahren. Hier sehen Sie so einen offenen thoracoabdominalen Aortenersatz. Sie sehen hier eine zuvor kathetertechnisch eingebrachte Stentprothese, an die dann mit einer offenen Prothese wieder chirurgisch angeschlossen wird und sozusagen von der mittleren Aorta descendens bis auf Bifurkationshöhe ersetzt wird. Sie sehen diese Seitenschlüsse an der Prothese, die für den Truncus celiacus, die Mesenterica superior und beide Nierenarterien verwendet werden. Und ein ganz besonderes Augenmerk brauchen diese Operationen für das Rückenmark. Alle diese Patienten erhalten präoperativ eine sogenannte Liquordrainage. Wir sagen immer, die Liquordrainage ist die Fasziotomie des Rückenmarks, weil sie zunächst immer, wenn sie eine relative Ischämie haben, eine Schwellung erleben. Und damit das Rückenmark im Spinalkanal schwellen kann, müssen sie den Liquor ableiten. Es ist ein sehr simples mechanistisches Prinzip, das aber hocheffektiv ist und alle diese Operationen standardmäßig begleiten muss. Noch ein paar Worte zur Bauchaorta. Hier hat sich, was den Durchmesser betrifft, nicht viel getan. Wir sind weiter zwischen 5 und 5,5 cm, was die Indikationsdurchmesser betrifft. Wesentliche Komponenten, die man aber immer sozusagen im Kopf haben muss, ist, dass 20% aller Patienten mit Bauchaortenaneurysmen eine wirksame koronare Herzkrankheit haben. Das heißt in anderen Worten, alle diese Patienten gehören vorher koronar abgeklärt, das kann man mit CTA machen oder im Zweifel mit einer klassischen Koronarangiographie. Und hier sehen Sie eine auch nicht seltene Situation, nämlich einen Patienten, der mehrere akzessorische Nierenarterien hat. Und das soll man auch nicht unterschätzen, weil die akzessorischen Nierenarterien haben keine Kollateralen, das heißt intrarenal gibt es hier keine Kommunikationen, alle diese Gefäße sind wesentlich, so klein können sie gar nicht sein, als dass sie nicht bis zu gut einem Drittel des jeweiligen ipsilateralen Nierenparenchyms versorgen. Und deswegen sozusagen noch als Denkanstoß hier dazu, wenn Patienten akzessorische Nierenarterien haben, ist das sehr häufig oder soll sehr häufig ein sehr guter Grund sein, um im Zweifel eine offene Operation zu empfehlen, um diese akzessorischen Nierenarterien, wie wir das hier einmal rechts und einmal links sehen, dann in die Hauptprothese zu implantieren, um die Nierenfunktion dauerhaft gut zu erhalten. Das sozusagen neben den klassischen Parametern, proximale und distale Landezone, die ja besonders für uns in der Triage zwischen offener Operation und kathetertechnischer Versorgung ausschlaggebend sind. Noch einige Worte zu seltenen Erkrankungen der Aorta, und das ist etwas, was mittlerweile gar nicht mehr so selten ist, das sind nämlich Protheseninfektionen. Die können Sie in jedem Segment haben, von der Wurzel über den Bogen, über die thoracoabdominale Aorta hinaus bis Richtung Beckenetage. Und hier hat sich ein Prinzip als besonders wirksam herausgestellt, das haben Sie jetzt ganz am Anfang dieses Filmes gesehen, nämlich der Aortenersatz aus Xenoperikard. Wir verwenden jetzt seit gut 15 Jahren Rinderperikard als Aortenersatz. Das können Sie in jedem Segment nehmen. Sie können sich das vom Durchmesser, von der Form und Farbe her individuell am Operationstisch zurechtschneiden. Und gerade bei Stent-Graft-Infektionen oder auch Organfisteln, so wie wir das hier sehen mit einer Fistel zum linken Hauptbronchus, ist der Aortenersatz als Rinderperikard eine wirklich exzellente Methode, um eine dauerhafte Ausheilung des Problems erreichen zu können. Und das, wenn Sie das sozusagen, hier sehen Sie jetzt diesen schönen Rinderperikardschlauch, der vom Bogen bis zum Truncus celiacus ersetzt. Und der wirkliche Vorteil ist, dass Sie nach 3 Monaten mit der antibiotischen Therapie aufhören können. Wohingegen Sie bei den prothetischen Ersätzen lebenslang geben müssen. Die einzige Ausnahme sind Pilzinfektionen. Diese Patienten brauchen eine lebenslange Prophylaxe, unabhängig davon. Die Leitlinien geben auch Hinweise, wie sich Patienten, die von der Indikationsschwelle noch entfernt sind, aber schon Aneurysmen haben, wie sich die verhalten sollen, respektive auch Patienten, die schon saniert sind und sozusagen wieder ins normale Leben zurück möchten. Und damit bin ich auch schon bei der Zusammenfassung. Wir freuen uns, dass die Aorta mittlerweile als 24. Organ des Menschen gesehen wird. Aortenmedizin ist systemrelevant geworden und es braucht Strukturen im Gesundheitswesen, die das adäquat abbilden. Es ist uns mittlerweile gelungen, dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen. Beispielhaft hier die TEM-Klassifikation. Sie erinnern sich anhand der TNM-Klassifikation. Dieser Gerade-Score, die Non-A-Non-B-Dissektion, die eben diesen Aortenbogen Subtyp beschreibt, und viele andere Details, die uns mittlerweile eine globale gemeinsame Sprache sprechen lassen. Wir sprechen nicht nur eine gemeinsame Sprache, was die Grunderkrankung betrifft, wir sprechen auch eine gemeinsame Sprache, was die intraoperativen Protektionsmaßnahmen betrifft. Wir behandeln bei geringeren Durchmessern, weil wir die Pathophysiologie besser verstehen und weil auch die Ergebnisse besser geworden sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch diese Aortenlänge über 11 cm proximal mitnehmen, dass das eine Mitkomponente in der Entscheidungsfindung mittlerweile ist. Wesentlich ist nicht, dass einer alles selber macht, sondern dass es Zentren gibt, wo Sie alle Behandlungsoptionen unter einem Dach in einem Aortenteam haben. Und im Zuge dessen auch nochmal herzlichen Dank meinem Coach Martin Grabenböger und diesem ganzen Komitee, das wirklich dazu beigetragen hat, das hier in Worte zu fassen und Aortenmedizin auf die nächste Stufe zu heben. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Martin, für dieses Feuerwerk an Informationen. Ja, wir sind ein bisschen schon über der Zeit. Gibt es Fragen dazu? Das war jetzt sehr viel Info von der Aorta vom Scheitel bis zur Sohle. In den folgenden Vorträgen gehen wir dann noch ein bisschen auf die Aortenwurzel, den Aortenbogen und die Absteiger in die Aorta ein. Ich habe eine Frage, die wir waren in dem Komitee, das war sehr interessant. Auch wir haben es ja mit der einen amerikanischen Gesellschaft gemeinsam machen können, die andere ist abgesprungen. Was findest du etwas schade, dass wir nicht untergebracht haben? Weil es ist ja immer so, es ist auch ein Guideline-Komitee, da gibt es natürlich viele Meinungen, weil es natürlich basierend auf der bestehenden Literatur, trotzdem ist ein gewisser Interpretationsspielraum. Ist etwas, was du gerne drinnen gehabt hättest, was wir nicht drinnen haben?
Also ich muss sagen, ich glaube, dass es sehr komplett ist. Was ich mir für die Zukunft wünschen würde, ist, dass wir das Ganze noch mit mehr Evidenz hinterlegen. Denn wenn man sich sozusagen die Prozentualität der Evidenz gerade anschaut, die wir in den Leitlinien drinnen haben, dann ist das Gros der Empfehlungen basierend auf Expertenmeinung, also Level of Evidence C. Wir haben, das ist ungefähr 2/3. Ein knappes Drittel ist Level of Evidence B, also Sie haben entweder eine prospektiv randomisierte Studie oder Sie haben adäquate Meta-Analysen, und wir haben gerade eine einzige Empfehlung, die einen Level of Evidence A hat. Das ist grundsätzlich zu wenig. Wenn Sie jetzt als Beispiel die Aortenklappenstenose hernehmen, das ist mittlerweile alles auf, mit Evidenzgrad A hinterlegt. Und aus diesem Grund würde ich mir wünschen, dass wir als Aorten-Community in den nächsten Jahren, bis zu den nächsten Leitlinien, da haben wir sicher 5-6 Jahre Zeit, versuchen anhand adäquater, prospektiv randomisierter Studien oder robuster Registerdaten den Level of Evidence in der Aortenmedizin von C nach B zu verschieben.
Aber wie Sie auch gesehen haben, an diesen Bildern ist natürlich in der Aortenmedizin schwieriger als in der Aortenklappenstenose, wo das eine sehr standardisierte Operation ist. Und in der Aortenmedizin bei der Dissektion oder auch bei großen Aneurysmen sind das natürlich sehr schwierige, lange Operationen. Und die, sagen wir, in prospektiv randomisierte Studien hineinzubekommen, ist ein sehr schwieriger Prozess. Darum gibt es das kaum oder nicht und darum sind wir immer am Level of Evidence C. Danke, Martin, sehr toll und wir ziehen weiter.